Liebe EFG Derschlag, herzlich willkommen zu unserer ersten Online-Predigt hier in wunderbarer Wohnzimmeratmosphäre aus unserem Gemeindezentrum im Untergeschoss. Und dank unserer hochmotivierten, genialen Techniker könnt ihr das jetzt direkt dort sehen, wo ihr seid. Ich hoffe, ihr habt auch eine gute Gemeinschaft, eine gute Gruppe dort gefunden. Wir sind im Sturm. Auf einem See mit den Jüngern von Jesus. Mit den Wellen schwappen große Wassermengen hinein. Alle schöpfen mit voller Kraft und großen Eimern das Wasser aus dem Boot. Der Sturm nimmt zu. Langsam wird es wirklich gefährlich. Aber was ist das da hinten? Da schläft einer. Auf einem Kopfkissen. Hallo? Ach, jetzt wecken sie ihn. Geht ja auch gar nichts. Soll mal mit anpacken. Und was macht er jetzt? Stellt sich vorne ins Boot und brüllt: Schweig still! Ach, okay, ist Jesus. Krass. Es ist wirklich still. Die Wellen haben sich gelegt, absolute Stille auf dem See. Und jetzt dreht sich Jesus zu dir und zu mir um und fragt: Warum habt ihr Angst? Glaubt ihr immer noch nicht? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Was ist das für einer, dem sogar Wind und Wellen gehorchen? Und gleich noch einmal sind wir im Boot mit Jesus. Mit den Jüngern. Wieder auf dem See. Es ist sehr früher Morgen, aber noch dunkel. Dieses Mal ist Jesus auf dem Berg und betet. Wir sind schon mitten auf den See gerudert. Der Wind steht nämlich ungünstig und mit dem Rudern wird es anstrengend. Plötzlich läuft da jemand übers Wasser. Chaos, Panik im Boot, Geschrei. Doch dann die bekannte Stimme. Seid stark, seid mutig. Ich bin es. Jesus steigt ins Boot ein, der Wind legt sich. Lasst uns nochmal zusammen beten. Unser Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir dich hören können, dass wir heute dein Wort hören können. Und ich bitte dich, dass du uns in diesem Moment segnest, da jetzt, wo jeder ist, dass unsere Herzen sich öffnen und du etwas hineinsprechen kannst. Wir brauchen dein Reden und Wirken in unseren Ehen, Familien, in unserer Gemeinde, in unserem Land und das besonders in dieser Zeit, die uns herausfordert und ja, wo so manche Veränderung ansteht. Und lass uns, wie schon Generationen von Christen vorher, in so einer Krise die Zeit nutzen, dass wir unsere Berufung einnehmen als Salz und Licht dieser Erde, dass wir anderen Menschen den Weg weisen können zu dir und dass wir selbst ganz neu gepackt werden von deiner Größe, von deiner Herrlichkeit und wissen können, du hältst alles in deiner Hand, du hast alles unter Kontrolle. Schenke uns bitte deinen Geist dazu, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Ja, ich lade dich, ich lade uns heute Morgen ein, auf Jesus zu schauen, den Blick wegzulenken von den ganzen spannenden Nachrichten und neuen Entwicklungen aus der Welt und aus unserem Land. Schau mit mir in Gottes Wort und höre und glaube mit mir wunderbare Dinge. Gott, der Herr, ist der Lenker, er ist der Herr der Geschichte. Es fällt kein Spatz auf den Boden, was Gott nicht vorher weiß. Und er sagt, wir sind sogar noch viel mehr wert, er kennt jedes einzelne Haar auf unserem Kopf. Der Herr Jesus Christus, dem Wind und Wellen gehorsam sind, der hat jede Seuche, jeden Virus, jede noch so schreckliche moderne Atombombe in seiner Hand und jede Naturkatastrophe. Gottes Regierung steht fest. Gottes Regierung und Corona, das ist so das Thema heute. Und Gott hat alle Möglichkeiten. Gottes Regierung ist nicht mit einem Putsch zu stürzen, ist nie unvorbereitet und sogar diese Corona-Krise gegenüber Gottes Schreibtisch. Er weiß, was wir nicht wissen. Er weiß, was noch kommt, was diese Krise noch von uns fordern wird und welche Krisen noch kommen. Vielleicht fällt das nicht jedem von uns leicht anzunehmen. Das ist auch heftig. Aber Gott hat auch hiermit etwas vor. Gott wünscht sich unseren Glauben, unser Vertrauen, dass er der Herr der Krise ist. Wie steht nun Gottes Regierung zu solchen Krisen? Was können wir lernen außer Hygienemaßnahmen, eine neue Art, uns zu begrüßen mit Füßen oder mit den Ellenbogen und die guten, sinnvollen Schließungen, die zurzeit, die wir haben, um diese Ansteckung des Virus zu verlangsamen. Wir sind eben eingestiegen mit dem Thema: Jesus Christus ist Herr. Er ist mitten im Sturm. Und ich sagte schon, er wirbt um Glauben, er wirbt um Vertrauen, was auch kommen mag. Es war an einem Sonntag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag am 26.12.2004. 228.000 Menschen wurden von einem Tsunami, einem Meeresbeben im Indischen Ozean, getötet. Und es waren komplette Gemeinden, die an diesem Sonntag gerade ihren Gottesdienst feierten, die von dieser Welle in den Tod gespült wurden. Plötzlich und unerwartet räumt diese Todeswelle die Küsten von Indonesien, Thailand, Indien und Sri Lanka ab. Und solche Katastrophen haben immer auch schon Christen betroffen. Jesus ist Herr über Wind und Wellen. Jesus hätte auch diesen Tsunami damals stillen können, aber er hat es nicht getan. Und trotzdem gilt, er ist Herr. Und das Gleiche wieder gilt auch für den Coronavirus. Jesus weiß, und warum dieser Virus seine beeindruckende und teure Reise über unseren Planeten starten konnte, wie diese Reise weiter verläuft und wie sie auch wieder irgendwann beendet sein wird. Aber kein Teufel, keine Sünde, keine Krankheit, kein menschliches Versagen und keine noch so perfide Verschwörung kann unseren Herrn Jesus Christus die Kontrolle aus der Hand nehmen. Das ist auch die Botschaft des letzten Buches der Bibel, der Offenbarung. Gott regiert und seine Regierung hat alles unter Kontrolle und wird es trotz aller Schrecknisse zu Ende bringen. Hiob, nach seiner Gottesbegegnung, er sagt: Ich erkenne jetzt, dass du alles kannst. Nichts ist dir zu schwer, was du dir vorgenommen hast. Du bringst das alles zu Ende. Aber wie bringen wir das zusammen? Unseren guten Gott, der Gutes im Sinn hat, und dann Katastrophen wie diese jetzt, wie der Tsunami, wie viele andere Katastrophen in der Geschichte. Dazu drei Punkte. Erstens, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Die zerstörerische Sünde, die von Adam und Eva auf diese Erde eingelassen wurde, hatte Konsequenzen. Gott befahl daraufhin, dass die gesamte Erde, die gesamte Schöpfung der Vergänglichkeit, der Korruption, der Sünde ausgeliefert würde. Alles, was lebt, geht unweigerlich dem Tod entgegen. Und das gilt auch für uns Christen. Der Tod ist für Gottes Kinder unausweichlich. Die Vergänglichkeit nagt an unseren Körpern und das spüren wir in späteren Jahren etwas schneller als in den früheren Jahren. Lass uns den Apostel Paulus mal hören, was er im Brief an die Römer schreibt, in Kapitel 8, Vers 20 bis 23. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Ich freue mich auf diesen Tag. Unfassbar. Die ganze Schöpfung wird befreit werden. Frei von dieser jetzt so unlöslichen Bindung mit Krankheit, Katastrophen und Tod. Sie wird in die Freiheit und in die Herrlichkeit Gottes hineinkommen. Das Seufzen wird aufhören, was uns ja jetzt doch immer begleitet, wenn wir merken, es gibt in dieser Welt nichts Perfektes. Immer ist doch irgendwo etwas drin, was kaputt ist, was zerstört, was eben etwas wegnimmt. Der Unterschied für Christen ist, dass sie diese Perspektive haben. Gottes Kinder wissen, es gibt keine Verdammnis für sie. Wer zu Jesus gehört, der braucht keine Angst mehr vor dem Tod haben. Im Gegenteil, mit großer Vorfreude, mit Erwartung können wir als Christen, als Gotteskinder diesem Tag entgegengehen, auf das Ende unseres Lebens auf dieser Erde. Denn das Schönste kommt noch. Und ohne diese Sicht auf die Erde verstehen wir nicht, dass solche Ereignisse wie Corona, Tsunami, Kriege, Terror und Gewalt einfach jetzt dazugehören. Diese Erde wird es nicht ohne geben, bis Jesus Christus wiederkommt. Der erste Punkt, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Es gehört dazu, weil die Sünde unsere Welt quält. Zweiter Punkt, es ist ein Zeichen der Endzeit. Jesus kündigt mehrere Zeichen an, die die Menschheit am Ende der Zeiten erwartet. Wir lesen dazu aus der Endzeit, einer Vorbereitung von Jesus, einer Endzeitrede aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Vers 9 bis 11. Ihr könnt das natürlich auch gerne dort mit aufschlagen, wo ihr seid. Dann könnt ihr direkt dort aus euren Bibeln mitlesen. Lukas 21, 9 bis 11. Und wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, geratet nicht in Panik. All diese Dinge müssen kommen, doch das ist noch nicht das Ende. Und er fügte hinzu, Völker und Königreiche werden einander den Krieg erklären. Es wird Erdbeben geben, in vielen Ländern werden Hungersnöte und Seuchen auftreten. Und am Himmel werden schreckliche Dinge und gewaltige Zeichen erscheinen. Es ist angekündigt. Und Jesus sagt diese Dinge und sagt, erschreckt euch nicht, ich sage euch alles vorher. Gott hat eine Botschaft in diesen Katastrophen an alle, die sein Wort lesen, die sein Wort hören. Ich bin der Herr der Geschichte und was du hier liest, das ist Wahrheit und da gibt es noch mehr. Mach dich bereit, vertraue meinem Wort. Und direkt im Anschluss in diesem gleichen Kapitel findet sich eine klare Anweisung zum Verhalten. Was machen wir in dieser Zeit? Was machen wir, wenn wir diese Zeichen der Endzeit sehen? Wir lesen weiter in Lukas 21, Verse 33 bis 36. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden für immer bleiben. Seid wachsam. Lasst euch nicht von zu viel Essen und Trinken und den Sorgen des Alltags gefangen nehmen, damit euch dieser Tag nicht unvorbereitet trifft. So wie man unverhofft in eine Falle stolpert. Denn dieser Tag wird über alle hereinbrechen, die auf der Erde leben. Seid wachsam und betet darum, dass ihr, wenn es möglich ist, diesem Schrecken entkommen und vor dem Menschensohn stehen könnt. Seid wachsam, bereitet euch vor, sagt Jesus, früher oder später stehen wir alle vor dem Thron Gottes. Und für diese Vorbereitung ist es manchmal nötig, dass wir aus unserem Hamsterrad aussteigen. Unser Hamsterrad in Deutschland wurde gerade gestoppt. Beten wir einfach nur, dass wir die Krise überstehen, um dann möglichst schnell wieder das zu tun, was wir die ganze Zeit getan haben? Oder hören wir auf Gott, was er uns sagen will? Lasst uns doch auch was Positives an dieser Krise sehen, für unser geistliches Leben. Mehr Stille tut uns gut. Unser Hamsterrad wurde abgeschaltet. Wir werden eine Weile brauchen, bis auch unser inneres Hamsterrad zur Ruhe kommt und ein bisschen langsamer dreht. Aber lasst uns die Stille nutzen, um das Beste zu tun, was wir unserem geistlichen Leben tun können. So wie Jesus mal zu Martha sagte, Maria hat das erwählt, was notwendig ist. Das Nötige hat sie erwählt, das Richtige. Nämlich hören auf Gott, sein Wort lesen und zu ihm beten. Das war der zweite Punkt. Es ist ein Zeichen der Endzeit. Es gehört dazu. Kommen wir zum dritten Punkt, um zu verstehen, wie wir Gottes Regierung, Gottes gute Herrschaft und Corona-Krise zusammen sehen können. Was sagt Jesus zu Katastrophen? Alle Katastrophen, seien es Fluten, Seuchen, Hungersnöte, Heuschrecken, sind ein lauter Aufruf, sie sind ein Donnerschlag der Gnade Gottes. Ein Ruf Gottes, kehr um. Bringe dein Leben wieder in die Spur Gottes. Mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Es ist noch nicht zu spät in der Katastrophe. Es ist noch eine Möglichkeit, Gott zu begegnen. Lukas berichtet mal, dass Menschen zu Jesus kommen und sie erzählen ihm die neuesten Schreckensnachrichten und sind nun ganz gespannt. Jesus, was sagst du denn dazu? Das kann doch nicht wahr sein, das ist ja schrecklich. Und wir lesen nochmal im Lukas-Evangelium, diesmal Kapitel 13, Vers 1 bis 5. Zu dieser Zeit erfuhr Jesus, dass Pilatus einige Leute aus Galiläa hatte ermorden lassen, während sie in Jerusalem im Tempel Opfer darbrachten. Meint ihr, diese Galiläer seien größere Sünder gewesen als andere Menschen Galiläa? Fragte er. Glaubt ihr, dass sie deshalb leiden mussten? Ganz und gar nicht. Ihr werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht von euren bösen Wegen abkehrt und euch Gott zuwendet. Und was ist mit den 18 Männern, die starben, als der Turm von Siloa auf sie herabstürzte? Waren sie etwa die größten Sünder in Jerusalem? Nein, ich sage euch noch einmal, wenn ihr nicht Reue zeigt und auf eurem Weg umkehrt, werdet ihr genauso umkommen. Schreckliche Dinge sind dort passiert und die Gedanken der Menschen waren wahrscheinlich, was müssen die Leute Schlimmes getan haben, dass ihnen sowas passiert. Im heiligen Tempel ermordet werden, die haben gerade Opfer dargebracht, hat sich vielleicht das Menschenblut mit Tierblut vermischt. Und dann ist da ein Turm umgefallen, eben standen da noch 18 Männer, jetzt sind sie tot. Jesus, was soll das? Jesus war nicht erstaunt. Er scheint völlig unbeeindruckt von der Katastrophe und sagt, macht mal die Augen auf, ihr lieben Leute. Da ist noch was viel Schlimmeres. Die Hölle. Diese Menschen haben genauso viel Sünde wie du und ich. Es wird euch genauso ergehen, wenn ihr nicht umkehrt. Also kehrt um und lasst diesen Schrecken, dass das Leben sich so plötzlich ändern kann, dass das Leben plötzlich vorbei ist, einem Zweck dienen. Ändere dein Leben. Bewege dein Leben, deine Prioritäten vor Gott und bring dein Leben wieder in Spur. Bring in Ordnung, was in Unordnung geraten ist in deinem Leben. Manche von euch werden sich an die Predigt von Armin Baum erinnern. Er sprach davon, dass er es oft schwierig empfunden hat, Menschen zu Gott zu führen. Er sagte, bei wenigen hat er es erlebt, dass sie sich bekehrt haben. Und wenn Menschen sich bekehrt haben, dann hat er das oft mit einer Krise in ihrem Leben zu tun. Könnte diese Bedrohung unserer Zivilisation, unserer Gesellschaft eine Chance sein, dass noch einmal mehr Menschen zu Jesus finden? Weil plötzlich ist die Ohnmacht des Menschen offenbar und sichtbar. Plötzlich macht das wieder Sinn, dass da vielleicht jemand ist, ein Gott, der mehr Kontrolle hat als wir Menschen. Vielleicht auch, weil der Zorn und das Gericht Gottes, von dem wir nichts hören, weil wir es in unserer reichen Gesellschaft wegargumentiert haben, plötzlich spürbar und greifbar ist. Und weil es dann auf einmal Sinn macht, sich vor diesem Gott zu beugen, ihn um Gnade und Hilfe zu bitten. Lasst uns diese besondere Zeit ernst nehmen und fragen Gott, was hast du uns zu sagen? Was hast du mir zu sagen? Und vielleicht, was hast du meinem Nachbarn, meinem Freund, meinem Arbeitskollegen zu sagen, meiner Familie? 3 Punkte habe ich uns von der Bibel her gesagt. Erstens, die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Krankheit, Katastrophen, Seuchen, Pandemien, das sind Teil unserer von Sünde gequälten und totgeweihten Erde. Zweitens, Corona gehört zu den typischen Zeichen der Endzeit. Jesus hat es uns vorhergesagt, dass wir uns vorbereiten auf sein Kommen. Dass wir nicht zu sehr in dieses Leben und in diese Erde uns verwurzeln. Das Schönste für Jesus Nachfolger kommt noch. Paulus schreibt mal, Christus ist mein Leben. Und Sterben ist mein Gewinn. Sterben ist also für Christen gar nicht das Schlimmste. Sterben ist für uns der Übergang von einem Leben im Kampf, vom Leben, in dem wir für das Reich Gottes auf Erden kämpfen und Frucht bringen, in das Leben der Erfüllung, voller Glück, voller Freude, in einer totalen, ungestörten Gemeinschaft mit Jesus. Ein Leben, in dem wir vollständig und ohne Anfechtung und Schwierigkeiten als Gotteskinder leben. Lasst uns diese Krise nutzen, dass wir uns mehr Gedanken machen auf das Kommen Jesu, uns vorzubereiten, mehr Gedanken auf das kommende Leben richten. Und das befreit uns davor, dass wir krampfhaft an dem Leben hier festhalten müssen und was uns hier geschenkt wurde. Und drittens ist es Gottes Aufruf zur Umkehr. Für uns, aber auch für Menschen, zu denen Gott uns schickt. Also eine Chance, eine Gelegenheit. Also, fürchtet euch nicht, sagt Jesus, ich bin es, mitten im Sturm. Es ist alles vorhergesagt. Habt Glauben, vertraut mir. Bereitet euch vor, ich komme bald. Und kauft die Zeit aus und bringt den Menschen meinen Ruf zur Umkehr, meinen Ruf der Gnade. Amen. Und für heute, wo ihr jetzt gerade seid, habe ich uns noch drei Gebetsanliegen mitgebracht. Lasst uns in drei Richtungen beten in dieser Krise. Und das werden wir auch heute Morgen im Gemeindezentrum tun, wenn wir hier eine Gebetsveranstaltung haben. Der erste Punkt ist unsere Umkehr, dass wir unsere Ohren öffnen, auf Gott zu hören. Zweitens, lasst uns für die Menschen beten, denen wir begegnen, die Menschen, die hart getroffen werden von dieser Krise, dass sie einen Ruf zur Umkehr bekommen, dass sie Gottes Stimme hören. Dass ein Christ, einer von uns, hingeht und ihnen die Botschaft der Hoffnung bringt. Und natürlich, auch heute jetzt erst an dritter Stelle, aber dass wir um Weisheit und Schutz und Kraft beten für Behörden, für die Regierung, für Ärzte, für Pfleger, für Verantwortliche, die sich bemühen, diese Seuche einzudämmen. Viele gehen über ihre Grenzen, um anderen Menschen zu helfen. Lasst uns sie auch im Gebet unterstützen. Nächste Woche bekommt ihr einen Link dann zugeschickt, wo wir uns nach Wiedernest zuschalten. Dort werden wir mit den Wiedernestern gemeinsam Gottesdienst live übertragen. Ich werde euch dann von dort begrüßen. Und übernächste Woche werden wir, so Gott will, dann ein Livestream hier mit Max Zimmermann haben, der dann aus unserem Gemeindezentrum dann direkt zu euch spricht. Vor dem Segen habe ich noch ein Angebot und noch eine Bitte. Wenn ihr gute Gedanken zu dieser besonderen Zeit habt und unserem Umgang damit, dann schreibt uns an gemeinderat@efgderschlag.de. Ich bin neugierig. Ich fände es sehr spannend zu hören, wie es mit dem Treffen in Gruppen geklappt hat. Wenn ihr mir dazu was schreibt, freue ich mich auch. Ich habe in dieser Zeit, ich habe so ein paar Corona-Predigten gehört. Nicht jeder Gedanke, den ich euch jetzt hier gebracht habe, war von mir. Aber in fast jeder Predigt kam dieser Vers vor, den ich schon am Anfang auch im Gebet genommen habe. Und den will ich uns am Ende als Segen zusprechen. Und ich lade euch auch auf, dass da, wo ihr gerade steht, aufsteht, wo ihr sitzt, meine ich, dass ihr da aufsteht in dem Wohnzimmer und dass wir ja diesen Segen von Gott empfangen, den guten Heiligen Geist, den er uns verspricht und den wir brauchen in dieser Zeit, jeder an dem Ort, wo er ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So segne euch mit diesem guten Geist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bis bald.